Ja, ich möchte mich nochmal entschuldigen, ich bin zu spät. Das liegt aber daran, dass der Hamburger Verkehr, also ich glaube wirklich eins, tatsächlich glaube ich inzwischen an eine große Verschwörung, sie wollen, dass wir alle im Homeoffice verrecken. Du kommst nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt und aus der Stadt raus. Du kommst nicht mit dem Auto in die Stadt und aus der Stadt raus. Nicht mal mit dem verfickten Fahrrad kommst du raus in die Stadt oder rein. Alles ist dicht, überall ist Chaos und es ist nichts los, außer ein bisschen Wetter, also Regen oder so.
Ich glaube gar nichts. Ich muss gerade an das Theaterstück von Heinz Erhardt denken. Kennst du das, wo alles mit G gesagt wird? Mm-mm. Es beginnt mit Gong. Dann kommt irgendwie der Gatte nach Hause und der erwischt seine Frau und dann sagt der gieriger Gatte, geifert Galle. Und sie sagt, Gespräch, gänzlich, geschäftlich. Und er sagt, glaube gar nichts, greife Gewehr.
Ja.
Und das fiel mir gerade ein. Ich glaube nämlich auch nichts mehr. Ich muss dir sagen, erstmal guten Tag, schön, dass du da bist.
Guten Tag.
Und ich habe mir ja in der Zwischenzeit meine Haare gefärbt, wie du sehen kannst. Ist ein leichter Gelbstich da drin. Es ist ein bisschen Babyschlumpfblau, aber ich muss einfach nochmal nachlegen, damit...
Das ist das nochmal blau jetzt? Das sehe ich noch nicht so richtig.
Ein bisschen so ein leichter Babyschlumpfblaustich drin, aber...
Für mich sieht es ehrlich gesagt, das sieht NASA-grau aus.
Naja, so sollte auch eigentlich so sein. Also um mal anzufangen, eigentlich ist die Stimmung so, dass ich Party machen könnte, weil alles umkippt und umfällt und alles... Aber das besorgt mich, das macht mich natürlich total wütend, weil ich mich einfach frage, was ist denn da jetzt die letzten Jahre passiert? Also ich habe vorhin mal ganz kurz meine ganzen Kommunikationskanäle durchgeguckt, was da schon gekommen ist. Also fangen wir vorne an. Jens Spahn war bei Lanz und hat gesagt, wir müssen die Migrationsströme besser kontrollieren. Wer hier nicht reingehört, muss weg. Keiner hat gesagt, das ist aber recht. Nein, sondern man hat ihn gefragt, wie er das denn machen will. Und dann hat er gesagt, wieso, wenn jemand am Flughafen an der Passkontrolle vorbeigeht, dann wird er auch geschnappt, wird eingebuchtet und kommt weg. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. So, das war mal eine klare Position, die übrigens zum neuesten Video von Lisa Fitz passt. Das Video von Lisa Fitz ist, glaube ich, irgendwie heute veröffentlicht worden. Da sagt sie, Amateure sind betroffen. Profis handeln.
Ja.
Das passt gut zu dem, was Spahn gesagt hat. Der saure Tropfen dabei oder der Wermuts, wie sagt man, Wermuts oder Wehmut, Wermutstropfen. Der Wermutstropfen in der ganzen Sache ist für mich allerdings, dass man diesen Leuten, die diese Politik ja jahrelang für gut gehalten haben und für gut geheißen haben, das einfach nicht mehr abnimmt. Und das ist auch der Punkt, der mich so ärgert. Das Zweite war, darüber könnte ich Luftsprünge machen, aber auch trotzdem, wenn ich oben bin, wenn ich hochspringe, ärgere ich mich schwarz. Da hat er doch gesagt, bei einem Interview von News, von dem Ralf Schuler oder wie der heißt, der da, wo der Dieter Nuhr ja auch gewesen ist, da hat er gesagt, er ist nicht queer, er ist schwul. Also das, wofür ich seit Ewigkeiten kämpfe, der hat tatsächlich gesagt, er ist nicht queer. Womit sich natürlich die Frage stellt, wofür haben wir diesen völlig bescheuerten, bekloppten, total überdrehten Affenarsch, entschuldige bitte, lieber Zuhörer, Herrn Sven Lehmann, den niemand braucht, unser Queer-Beauftragte. Es gibt keine queeren Menschen in Deutschland. Es gibt homosexuelle und lesbische Menschen, aber es gibt keine queeren Menschen. Queere Menschen sind Leute, die sich absetzen wollen vom System, von der ganzen Gesellschaft, die der Meinung sind, sie leben alles anders als alle Heterosexuellen. Das sind Menschen, die wollen sich abspalten, bewusst und in ideologisches Gedöns abrutschen, indem sie behaupten, es gäbe 69 Zusatzgeschlechter. Und dafür haben wir einen Beauftragten, den brauchen wir nicht. Und ich finde es wunderbar, dass Jens Spahn zu der Erkenntnis kommt, dass er nicht queer ist, sondern schwul. Leider natürlich ein paar Jahre zu spät. Ich bin noch nicht ganz fertig. Gerade habe ich gelesen, dass Nancy Faeser, ich habe den Artikel leider nicht mehr lesen können, weil ich keine Zeit hatte, aber das Selbstbestimmungsgesetz soll jetzt doch gekippt werden, weil der Polizeipräsident oder wer auch immer von der Polizei, irgend so ein hohes Tier, jetzt ein Veto eingelegt hat, weil sie Kriminalfälle befürchten, weil Männer sich als Frauen verkleidet Frauen nähern können. Ach, auf einmal. Das war die ganze Zeit ein rechtes Argument und ein Nazi-Argument. Ganz abgesehen davon, dass ich auch nicht möchte, dass meine Tochter sich umziehen muss, gerade jetzt, wo sie in der Pubertät ist, mit einem Jungen, der sich als Frau fühlt, in einer Mädchenkabine. Möchte ich einfach nicht, kann man auch so mal sagen, weil, wie gesagt, Amateure sind dann betroffen, wenn man sowas sagt, Profis handeln. Also, das tue ich auch. So, und das allerletzte ist, bevor ich weitermache mit meiner Kotzsache hier, ich könnte mich nämlich auskotzen, ich sitze seit 2 Tagen hier zu Hause rum und kann mich hier aufregen, das ist wirklich alles nicht mehr zu glauben. Vom Israel-Gaza-Konflikt ganz zu schweigen, da kommen wir ja nachher vielleicht noch drauf. Das letzte ist, dass mein Freund Ralf Höcker, den ich ja sehr schätze, jetzt gestern oder vorgestern in Köln beim Karneval kleine Gruppen junger Männer beobachtet hat, die in Schwulbars gehen wollten und die Leute belästigen wollten. Also, und das, er sagt natürlich auch, sie sehen südländisch aus, aber natürlich sind es wieder Migranten, die sich nicht benehmen können. Und dann kommt noch Michel Abdollah hier, oder wie der heißt, dieser verkloppte Moderator vom NDR, der dauernd irgendwelche Videos postet und sich an die Seite der Migranten stellt. Das ist ja auch richtig, sich an die Seite der Migranten zu stellen. Aber als allererstes könnte er ja vielleicht mal sagen, dass er sich an die Seite der Migranten stellt, die sich in diesem Land benehmen und nicht an die Seite, die sich nicht benehmen. Davon gibt es nämlich Tausende in diesem verpissten Land momentan. So, jetzt bin ich erstmal fertig.
So, ich habe inzwischen meinen Pulli ausgezogen. Ich habe 16 Schluck heiße Zitrone, hat meine Frau mir gerade zubereitet, zu mir genommen und Honig dazu gelutscht, weil ich nämlich, sag mal, leicht grippal wirke sozusagen, ohne dass ich jemals einen Test machen würde oder sonst irgendwas. Aber das ist ja so heiß heute hier im Podcast, da muss man sich ein bisschen frei machen. So, jetzt komme ich setze noch einen drauf, wie ich erfahren habe aus gut informierten Kreisen. Der Herr Lanz, ne? Selbst der Herr Lanz hat in seiner Talkshow gesagt, ja, also mit dieser Kriminalitätsstatistik, da hätte er jetzt gehört, dass also gewisse Kriminalfälle automatisch den Rechten zugeordnet werden, wenn sie nicht zuordnungsfähig sind. Dann habe ich gedacht, weißt du was, mein lieber Markus, dein Partner, der andere Markus, ne, der ist mit mir auf Facebook befreundet, der hätte das seit 2015 auf meiner Facebook-Seite lesen können. Ich weiß gar nicht, wie man jetzt darüber erstaunt sein kann. Das passiert alles seit 2015. Und nicht nur das, sondern Frau Faeser, die tatsächlich, also das ist eine richtige, das ist eine Antifa-Propagandistin der übelsten Art und Weise, die ja das Grundgesetz am laufenden Band aushebelt und so, die tut alles dafür, dass bloß nicht rauskommt, dass da was schiefläuft. Das Dumme ist das, dass jeder Mensch auf der Straße, jeder ganz normale Mensch, und zwar gerade mit Migrationshintergrund, die merken, dass das, was hier unkontrolliert ins Land gelassen wurde, dass das ein großer Fehler war und dass diese Menschen bestimmt keine guten Menschen sind in der Mehrzahl. Denn es gibt immer denjenigen, der gerade wieder 100.000 Euro auf der Straße findet und natürlich zur Polizeiwache bringt, der einen kleinen pinken Kugelschreiber auf der Straße findet und das kleine Mädchen sucht, was den vielleicht verloren hat und den ganzen Tag durch die Stadt geht, durch alle Schulen und am Ende in der Bild-Zeitung diesen pinken Stift diesem Mädchen übergibt, mit beide haben Tränen in den Augen. Natürlich gibt es diese Fälle, das finde ich auch schön, dass es die gibt. Es gibt ja auch Walt Disney und das Dschungelbuch und die Schöne und das Biest. Alle diese Sachen gibt es, aber es ist eben leider nicht der Alltag. Der Alltag sieht anders aus und insofern, ich verstehe, es ist mir unbegreiflich, dass auch übrigens hier Ricarda Lang und diese ganzen Konsorten jetzt plötzlich original Sätze sagen dürfen, die die AfD vor 2 Jahren gesagt hat und die da Nazi-rechts verurteilenswürdig, verbietungswürdig waren und so. Parallel dazu übrigens ist die Frau Faeser, die Antifa-Botschafterin, ja unterwegs, die AfD zu kriminalisieren und zu verbieten. Ich bin gar kein AfD-Wähler, ich weiß gar nicht, warum ich die immer verteidigen muss, aber Fakt ist, wenn das so weitergeht, werde ich einer. Und zwar schon allein deswegen, weil es mir unglaublich auf den Senkel geht, dass jede Kontrolle über Inhalte, über Meinung, über Haltung komplett verloren gegangen ist in diesem Land. So, jetzt habe ich mich auch freigemacht. Jetzt ist es raus.
Ich sage dir auch ganz ehrlich, ich meine, das stinkt doch wirklich zum Himmel. Das, ich nehme den, also wenn Sie, dadurch, dass Sie jetzt all diese Sachen sagen, die schon seit Jahren auf dem Tisch liegen, also das hat Broder 2015 schon gesagt, dass die Straftaten, die man nicht zuordnen kann, immer automatisch an rechts zugeordnet wird. Man kann es ja noch weitermachen. Es gibt zum Beispiel Symbole, die den Rechten zugeordnet werden, die verboten sind. Dann sind das immer Straftaten. Hakenkreuze, Grußzeigen, was weiß ich, all diese Dinge. Zu Recht sind verboten. So.
Zu Recht.
Aber dann ist, da müsste das Antifa-Zeichen, das Antifa, das müsste auch verboten sein. Wenn du das irgendwo hinschreibst, dann ist es eben kein verbotenes Symbol. Und deshalb, also, und was mich so
ärgert. Und der, ganz kurz, und Entschuldigung, der Palästinenserschal, der ist ja nichts weiter als Symbol, heute, gerade besonders jetzt und hier und heute, ein Symbol, und zwar alle Leute, die ihn tragen, bekennen sich auch dazu, ein Symbol für den Kampf gegen Israel geworden. Wieso darf man sowas tragen? Wieso darf man jetzt einfach so einen Palästinenserschal tragen? Jetzt muss man doch mal ein bisschen weiterdenken. Jetzt kann man nicht sagen, ja, das ist ja nur ein schwarz-weißes Stück Tuch und so. Greta Thunberg, die steht auf einer Friday for Future Veranstaltung und fängt dann an, Propaganda in den Mikrofon zu brüllen, unterstützt von ihren linksradikalen, von ihrem linksradikalen Konsorten, dass nicht Fridays for Future ist, muss eine verbotene Organisation werden. Ich weiß gar nicht, dass da keiner gemerkt hat, was da passiert, was da für ein Zug gerade rollt. Ich könnte mich auch furchtbar aufregen.
Dass die Linken bei uns die Fridays for Future, dass die sich jetzt davon distanzieren. Das ist natürlich ganz toll. Alle Leute haben gesagt, das ist fast eine terroristische Vereinigung. Die nächsten sind eben diese scheiß Klimakleber, die da dran sind. Ja, und jetzt reicht es aber, statt dass man sagt, wir haben einen Fehler gemacht, das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, diese Horden von der Schule weggelockt haben und sich angeblich fürs Klima einsetzen. Und jetzt dreht sich der Wind, jetzt wird sich einfach distanziert. Wieder keine Verantwortung, wieder keiner steht dafür gerade für das, was er getan hat. Ich stehe gerade für meine Türkenwitze, die ich erzählt habe, und die erzähle ich auch weiter und distanziere mich von überhaupt nichts. Also und was mich maßlos ärgert ist, dass man durch diese ganzen Nebelkerzen, die da geschmissen werden, weil sie jetzt alles Sachen sagen und ihre Meinungen ändern, weil ich denen eben nicht abnehme. Ich glaube eben nicht, wenn der Staat die AfD beobachtet, dass das Verdachtswelle sind. Ich glaube es einfach nicht mehr. Ich glaube denen nicht mehr. Dem ganzen Apparat glaube ich nicht mehr, was sie sagen, weil sie sagen heute etwas ganz anderes als das, was sie gestern gesagt haben.
Ja. Und jetzt machen wir das Ganze noch mal größer und gucken mal in die Ukraine. Das weiß ja keiner mehr, dass da noch ein Krieg ist. Redet ja keiner drüber, aber jetzt ist ja Gaza gerade wichtig. Was auch absurd ist übrigens. Da sind inzwischen 500.000 Menschen. Wir hatten das Gespräch schon mal vor ein paar Monaten. Da sind inzwischen 500.000 Menschen gestorben. 500.000. Das bedeutet mindestens 5 Millionen schwer getroffene Menschen. Nämlich jeder hat ja 10 Familienmitglieder oder Freunde um sich herum, die einen geliebt haben und die einen gern haben. Mindestens. Eher mehr. 5 Millionen unmittelbar Betroffene plus haufenweise Verletzte und alles das, was im Kopf bei diesen jungen Leuten abgeht, die in Schützengräben liegen und sich da die Kugeln um die Ohren schießen. Da ist ein riesen Block von jungen Männern ist einfach weg. Die einen tot, also auf Lebenszeit weg, die anderen sowas von, also entweder körperlich behindert oder geistig behindert oder beides durch diesen Krieg. Das ist eine tote Generation. Sie haben eine ganze Generation vernichtet. Und mir scheißegal, auf welcher Seite der Tote ist. Es sind ganz viele Tote. In der Ukraine, wie gesagt, schätzt man 500.000. Auf Russlands Seite vielleicht nochmal genau das gleiche. 1 Million Menschen einfach so tot. Und jetzt kommt's. Du wirst es nicht glauben. Die Amerikaner haben in der letzten Woche gesagt, ja, man müsste vielleicht mal über Frieden verhandeln. Das ist ein totales No-Go. Frau Baerbock hat noch erzählt, wie kann man auf so eine Idee kommen? Wir müssen für das Gute eintreten, wir müssen kämpfen. Und dann haben sie die ganzen Fachbegriffe genannt. 19 Millimeter Rohrraketen müssen. Und dann wird hier der, wie heißt der langhaarige?
Hofreiter.
Hofreiter, Anton Hofreiter ist plötzlich ein Experte. Der Friedensengel der Nation wird plötzlich zum Botschafter für Kriegsgerät. Ja, nebenbei noch immer die Strack-Zimmermann, die probiert noch mehr Waffen zu verkaufen. Und jetzt kommen die Amis und haben irgendwie gemerkt, scheiße, das mit den Russen vernichten, das hat nicht so richtig geklappt. wir sollten das lieber einstellen, weil das wird dann, geht in Richtung Vietnam und Afghanistan, das ist uns nicht gut bekommen. Ja, müssen wir nochmal Friedensverhandlungen machen. Ganz ehrlich, diese Friedensverhandlungen, ne, die hätte es geben können, kurz, ganz kurz, ich glaube eine Woche oder zwei Wochen nach Anfang des Krieges, weil da waren die, saßen die alle zusammen und dann hat aber Europa und Amerika haben abgelehnt, eine Friedensverhandlung zu machen. Heute sagen selbst die Amerikaner, naja, da muss eben auch, muss es von Seiten der Ukraine auch Zugeständnisse bezüglich des Landes da geben und dann kann man das einmal bereinigen und dann müssen die darauf verzichten und das war's dann eben. Das sagen die Amis heute. Das war AfD vor zwei Jahren oder wann der Krieg angefangen hat. Und heute ist das ganz normal. Es wird einfach so gesagt, du, alle tun so, als wäre schon immer, ja, man muss dann auch vernünftig sein und so. Ey, sie haben 1 Million Menschenleben vernichtet.
Ja, es ist tatsächlich, das Interessante ist ja, dass wir ja alle eigentlich sind, nicht nur eigentlich, sondern wir sind ja alle gegen Krieg. Das war ja das Argument, was von Anfang an ins Feld gezogen wurde. Also Krieg hilft jetzt nicht.
Aber weißt du, wer ist alle? Wer ist alle? Wer ist alles gegen Krieg?
Naja, die Menschen, die sich kritisch zum Krieg geäußert haben.
Ja, aber die sind alle nicht mehr gegen den Krieg. Die waren mal gegen den Krieg.
Früher. Nein, das wird jetzt klar. Bis da, also ich muss dir sagen, das wird mir aber erst jetzt, eigentlich wird mir das jetzt erst klar. Das wurde ja immer behauptet, dass das alles Kriegstreiber sind und so. Und ich habe immer gedacht, anscheinend gibt es keinen anderen Ausweg. So wie in Gaza und Israel ist es ja auch so. Da gibt es immer diese zwei Positionen. Also ich habe ja diese Israel-Flagge gepostet neulich mal und dann habe ich sofort Debatten am Hals, dass der Krieg aufhören muss. Ja, natürlich muss der aufhören, der muss aufhören. Aber solange der läuft, stehe ich auf einer Seite und das ist die Seite von Israel. Weil es einen Unterschied gibt zwischen den Hamas und den Israelis. Die Hamas haben noch ihre Opfer bespuckt, bevor sie sie umgebracht haben und geschrien, Gott ist groß. Und die Israelis, ich glaube nicht, dass die sagen, Gott ist groß, also sondern die werden sich anders zu wehren.
Und wir wissen es tatsächlich nicht und trotzdem hat jeder das Recht auf seine Meinung und wenn jemand gerne für die Hamas, für eine Terrororganisation sein will, kann er das in einem freien Land sein, aber er kann nicht dafür promoten, er kann es für sich selber sein, kann mit seinem Gehirn ausmachen, was er will, aber er kann nicht eine Terrororganisation promoten, das ist nämlich bei uns verboten, das hat mit Demokratie und so zu tun und diese ganzen Menschen, also ich kenne auch in meinem Umfeld ja lauter Leute, die waren auf Friedensmärschen, die haben gegen Atomkraft, gegen Raketen, gegen NATO-Doppelbeschluss, standen sie da mit Tränen in den Augen der Rührung und einer Ukulele auf dem Arm, da haben Friedenslieder gesungen und sich bunte Blumen in die Haare geflochten. Die gleichen Vögel stehen jetzt da und sagen, ah, also man muss auf jeden Fall gegen Putin, es muss gegen Putin sein, Putin müssen wir Putin vernichten. Das, wo du sagst mal, weißt du überhaupt, was du da sagst? Du hast keine Ahnung von den Umständen. Wir haben alle hier, und da schieße ich mich selber natürlich ein, ich habe keine Ahnung. Was ich weiß ist, weil ich mit ganz vielen Russen und Ukrainern gearbeitet habe die letzten 11 Jahre, ja, und weil ich sie persönlich kenne und weil ich persönlich mit denen zu tun hatte, weiß ich, dass es da unten immer einen Konflikt gab mit den da wohnenden Menschen, die sich als Russen fühlen und den Ukrainern, die probierten, ihn aus ihnen Ukrainern zu machen. Das ist in dieser Grenzregion einfach ein fließender Übergang gewesen. Da wurden seit, ich glaube, 14 Jahre lang ist da unten Randale. Und dass dann irgendwann jemand kommt und sagt, also die Russen in diesem Fall, und sagen, pass auf, wir übernehmen jetzt das Land hier, weil die anderen kriegen es nicht auf die Reihe. Das ist die andere Seite der Geschichte. Ist ein bisschen einfach dargestellt, aber tatsächlich haben es mir die da unten Betroffenen, die mehr Ahnung haben als die meisten, die heute sprechen, genauso erzählt. So, ich weiß das alles nicht. Was ich weiß, ist, ich bin total gegen Krieg, und zwar für alle Seiten. Und wenn es so ist, dass sie da die Russen angegriffen haben, ja, haben sie angegriffen, haben sich Land geklaut, alles klar, gut, dass sie dagegen angegangen sind. Wer weiß, sonst wären sie vielleicht bis nach Kiew marschiert, keine Ahnung, auch das weiß ich alles nicht. Fakt ist, hier, heute, jetzt bin ich, und das war ich auch schon vor 2 Jahren, ich bin für Frieden. Ich bin gegen Schießen, Töten, Umbringen und so weiter. Ich bin dagegen. Und das Schlimmste ist, und das zeigt, wie dumm, wie unfassbar dumm, wie kurzsichtig, ungebildet und dumm die Entscheider auf unserer Seite waren, die größten Verlierer des Krieges zwischen der Ukraine und Russland sind die Deutschen. Die größten Verlierer des Krieges im Gazastreifen. Da bin ich gespannt, wer das sein wird. Im Moment gerade ist es Europa. Weil in ganz Europa fängt der Terror an zu blühen, sozusagen. Und das wird weiter so gehen.
Ja, mich macht das auch alles ziemlich fassungslos. Mir fällt immer wieder dieser Satz ein von Annalena Baerbock. Wer redet, schießt nicht. Das war ihr erstes Argument. Ganz zu Beginn dieses Konfliktes hat sie gesagt, wer redet, schießt nicht.
Also muss ich sagen, es ist mir bei Annalena, aber ehrlich gesagt ist mir lieber, sie redet, als dass sie schießt. Weil wenn sie so scheiße schießt, wie sie redet, dann wird sie sich ja selber in den Fuß schießen ganz schnell.
Oh Gott, ey. Es ist so schwierig geworden. Ich wollte mal den Gerd Bührmann anrufen. Das Gerd Bührmann ist Fachmann für Israel, absoluter Fachmann für Israel. So, und dem wollte ich mal fragen. Also meine Haltung ist eigentlich ziemlich klar, wobei ich mich auch nicht gar nicht unbedingt zu diesem Konflikt äußern will, weil das genauso wenig wie meinetwegen in Ukraine. Wir können ja wenigstens unsere Meinung oder unsere Haltung auf Deutschland berufen. Und in Deutschland ist es halt, also dass dieses nie wieder jetzt ist unglaublich.
Ja, und vor allen Dingen, wir sowieso gar nicht, aber sag mal so, unsere Vorfahren haben zu verantworten, dass es einen großen Genozid gegeben hat. Den größten, der gegen Israel jemals oder gegen Juden jemals stattgefunden hat. Punkt. Wir sollten, wenn es darum geht, dass dieser Teil der Welt vernichtet wird, dass dieser Teil der Menschheit vernichtet wird, sollten wir uns geflissentlich zurückhalten und ganz klar auf einer Seite stehen. Und das, ganz ehrlich, vermisse ich. Und weißt du, von wem ich es am meisten vermisse? Gar nicht von den Politikern, die meinen, die auch keine Ahnung haben, die in der Schule auch nicht aufgepasst haben, weil sie ständig auf dem Trampolin standen oder so, keine Ahnung. Aber von denen erwarte ich sowieso nicht mehr. Das Ding ist lange vorbei. Ich glaube nicht, dass sie den haben gar nicht den geistigen Horizont, die können das nicht. Aber weißt du, wer mich sehr enttäuscht? Mich enttäuscht die deutsche Intelligenzia, auch in Form der Prominenten und der eigentlich immer, also wenn du siehst, ne, Comedy zum Beispiel war immer regierungskritisch. Das war eine weitere war ein Teil der Gewaltenteilung. Da gab es die Politik, da gab es das Recht, das Gesetz, die Polizei, alles das, diese ganzen unterschiedlichen Bereiche, die gemeinsam an der Wahrheit gewirkt haben. Und ein wichtiger Teil war auch immer Comedy, Kabarett, alles das, was dazu gehört. Und auch natürlich Musik. Also wir erinnern uns, wie schnell war Udo Lindenberg immer. Also da musstest du kaum zu Ende gesprochen haben, schon war er gegen rechts auf der Straße und hat laut gesungen und bunte Republik Deutschland, ich weiß nicht, was alles für Songs. Das Gleiche gilt für alle anderen Sänger und Künstler auch. Immer waren sie sofort dabei. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Da hat man sich eingesetzt dagegen, dass nicht nochmal das passiert, was passiert ist. Bitteschön, mach doch. Jetzt, hier und heute.
Passiert nichts.
Wo sind sie? Diese ganzen seit Corona umgedrehten Regierungspropagandisten, hier Frau Kebekus und Co., Sänger verurteilen von anderen Bands, weil sie angeblich mit irgendwelchen Frauen rumgemacht haben, was am Ende nicht stimmt. Ruckzuck hier Comedians, deutsche Comedians niedermachen, ja, weil irgendeine verstrahlte Frau ihnen irgendwas vorwirft, was gar nicht bewiesen war. Und dann kommt raus, dass der unschuldig ist. Und Frau Kebekus ganz vorne mit dabei. Alles das, wofür diese Art von, wie soll man sagen, Mitbürgern stand, nämlich kritisch, auch lustig, unterhaltsam, alles das, das ist alles weg.
Also Udo Lindenberg, ich habe gestern gelesen in meiner Timeline bei Instagram, dachte ich auch, ja, jetzt kommt endlich mal was von Udo Lindenberg. Da kam nur, ich habe eine neue Website. Also jetzt haben sie sich eine neue Website bauen lassen, wo ich dachte, dass du gar nichts dazu sagst, wo du sonst immer der Erste bist, der schreit, ja. Ist ja, könnte man ja vielleicht noch verstehen, aber dass du in so einem Moment verkündest, dass du eine neue Website hast, das finde ich der
Und
der
welche Kopf. Farbe? Welche Farbe hat seine neue Website? Ich erinnere mich dran, vor 2 Jahren war alles gelb-blau. Alles war gelb-blau. Auf jeder Bühne tauchten gelb-blaue Fahnen auf und man war immer für gelb-blau. So, wo ist heute weiß und blau eigentlich geblieben? Ich weiß es nicht.
Ja, also ich finde es auch, das ist ja immer schade, wenn man sich in einem Podcast einig sind, aber wir sind uns hier total einig. Das ärgert mich auch, die ganze Kunstszene. Ich habe vorhin noch gehört, einen Bericht über Cancel Culture auf Kontrafunk, und da hat die Lisa Eckert gesagt, diese ganze Cancelei von anderen Meinungen, da geht's nicht nur darum, es geht darum, dass die Leute Angst vor Kultur haben, und da ist was dran. Man hat mittlerweile Angst vor Kultur, weil die was anrichten kann oder ich weiß nicht, was es ist. Der Bayerische Kabarettpreis ist ja auch so abgedriftet. Den hat Caroline Kebekus vor 2 Jahren bekommen und so. Der Kabarettpreis von Bayern ist gegangen an Till Reimers oder wie der heißt. Ein Weggefährte von Moritz Neumeier, zwei zeitgeistesgestörte par excellence. Reimers hat dann auch gleich eine Nummer gemacht über fette Leute, die mal McDonald's essen. und Veganer und was weiß ich. Also natürlich war das Thema wieder Gesetz, Zeitgeist ist gestört links. Aber der weißt du, wer auch einen Kabarettpreis gekriegt hat? Der Mann, der gesagt hat, es ist ganz einfach, es ist ganz einfach, einer Prügelei zu entkommen, indem man einfach nicht Nazi ist. El Hotzo.
Ja.
El Hotzo hat einen Kabarettpreis gekriegt.
Ja, Frau Merkel hat ja auch Herrn Steinmeier was verliehen und Herr Steinmeier, Frau Merkel, das macht man einfach in den Kreisen. Da jubelt man sich gegenseitig zu und sagt sich, wie toll man ist. Und deswegen, lieber Kai, sage ich auch so gerne vor deiner Show in Hamburg, wie toll du bist.
Ja, danke schön. Apropos, da müssen wir Werbung für machen. Meine nächste Show, brauchen wir noch Tickets, Leute. Das Theater wird extra umgebaut. Ich frage mich ja tatsächlich wirklich, ob es vielleicht in dieser Location einigen Leuten nicht gefallen hat. Ich fand es ja total urig, finde es total urig in der Kasematte. Und es ist natürlich kein Sitzkomfort bis zum Gehen nicht mehr. Es sind einfache Stühle. Aber es war immer Bombenstimmung, war super. Ich glaube, die Leute sind wohl nur genervt oder so, dass man die jetzt zwingen muss, Karten zu kaufen.
Nein.
Die haben aber umgebaut.
Das Geschäft hat sich etwas verändert. Wir sind es gewohnt, oder wir wurden hingezüchtet, dass wir heute Karten kaufen für ein Take-That-Konzert, was nächstes Jahr irgendwann im Londoner Hyde Park stattfindet. Daran haben wir uns gewöhnt. Und es funktioniert ja auch, weil es ja immer ausverkauft ist, ganz schnell. Ich glaube, dass in der Kleinkunst und in der lokalen Kunst ist es so, dass die Leute ihre Entscheidung tatsächlich kurzfristiger fällen.
Ja, also das ist jetzt auch für mich kein Grund zum Dahinsiechen und Weiden, weil meine Kartenverkäufer laufen überall ganz gut. Also da geht mein dickes Dankeschön raus an meine ganzen Zuschauer und Zuhörer. Das läuft nämlich wirklich, ich bin da total froh drüber, wie das alles funktioniert.
Aber ich sag nochmal, liebe Hamburger, mal ganz ehrlich, also in den Kasematten, das ist am 30., ne, hattest du gesagt?
Ja.
Donnerstagabend, der 30. Ihr habt ja am Freitag sowieso Homeoffice. Erzähl mir keine Geschichten. Keiner von euch sitzt am Homeoffice-Tag morgens früh um 8 auf der Matte. Passiert ja nicht. Und wenn, reicht es, wenn ihr euch ein Hemd anzieht. Unten könnt ihr noch die Schlafanzughose anhaben. Also, Freunde, Donnerstagabend beginnt das Wochenende für euch. Und am 30., nicht sonst, aber auf jeden Fall am 30., und deswegen kommt ihr am 30. einfach in Hamburg zum Dammtor-Bahnhof, das ist am Dammtor-Bahnhof, zu den Kasematten, da, wo die Bahn drüber fährt, sind so Bogenläden. Und der alte Hamburger sagt, da, wo der Harley-Laden war. Genau da, wo der Harley-Laden war. So, genau. Und da kommt ihr hin. Und dann guckt ihr euch das an und dann seht ihr erstmal mich als Türsteher, die härteste Tür der Republik, überhaupt gar keine Frage. Knallharte Kontrolle, wirklich knall, vergesst euer Ticket nicht und ansonsten viel Bargeld, knallharte Kontrolle. Und dann geht ihr rein, dann ist es da sehr kuschelig und gemütlich, dann setzt ihr euch auf euren Platz. Und jetzt wird's ganz irre. Und dann gehe ich auf die Bühne. Ja, ich bin gar kein Comedian, ich kann überhaupt nichts. Ja, ich stelle mich da einfach hin und dann quatsche ich so ein bisschen, so 3-5 Minuten und erzähle euch ein bisschen was und so, was so los war, verarbeite das, was ich an der Tür so von den Gästen erfahren habe. Und dann kündige ich Kay Ray an. Das ist meine Aufgabe in dieser Veranstaltung. Und allein dafür müsst ihr doch kommen. Und es ist inklusive. Für Kay Ray zahlt ihr natürlich gerne den Betrag, den er wert ist. Das ist nur so unwert. Aber ihr bekommt mich obendrauf. Das ist wie wenn du in ein Restaurant gehst, du bestellst ein Steak und du kriegst aber noch die Vorspeise und die Nachspeise dazu. Das bin ich.
Ja, also wenn das kein Aufruf war und wenn du von der Bühne kommst, ist das Publikum immer warm und lustig. Das finde ich ja sehr
warm schön. Und lustig. Dafür stehe ich für warm und lustig. Ich bin das Franzbrötchen unter den Comedians. Warm und lustig.
Gerade von dem Steakhaus sprichst, weißt du, was mir neulich passiert ist in Berlin? Habe ich das Andi erzählt?
Nee.
War in Berlin in einem Steakhaus und kam da rein und da war totale Hektik. Ich habe da nur 3 Kellner gesehen, die mit einer Metallwanne oder mit einer Metallwanne mit Wäsche und Tellern durch den Laden rannten, ganz weit von sich haltend. Da hat eine Frau ein Steak gegessen und das war wohl raw, das war wohl so, wie sie es nicht wollte. Und dann hat die da auf den Tisch gekotzt.
Nein.
Mitten im Restaurant.
Da.
Und mitten im Restaurant, die Kellner, die gingen alle so mit die Tischwäsche abgezogen in so eine, weißt du, so eine große Pommeswanne, so eine Aluwanne da rein und dann so da raus. Und die Frau, die hörte überhaupt nicht wieder aus. Die hatte dann erst, den Schwall habe ich nicht mitbekommen, aber ich habe nur, als wir reinkamen, waren die gerade am Rennen und ich habe die Frau noch gesehen. Und dann habe ich mich mit meinem Freund Chris getroffen aus Berlin. Der war und der hat gesagt, ihr habt ja was verpasst gerade. Sag ich, ich bin froh, dass ich das verpasst habe. Ja, also.
Wobei man sagen muss dazu, pass auf, da ist es wieder. Man denkt, man würde die Geschichte kennen. In Wirklichkeit war ja diese Frau, Betty, Freunde nennen sie Betty, war in diesem Lokal mit ihren Freunden gemeinsam. Und ihre Freunde sind so dermaßen angepisst darüber, dass Betty seit Wochen und Monaten probiert, sie zu Maß zu regeln und zu bevormunden, was das Essen angeht. Denn, du wirst es nicht glauben, Betty ist Veganerin. Und da haben sich diese Jungs gesagt, pass auf, die Betty, es ist ja der Geburtstag von ihrem Freund, war das der Geburtstag. Die Jungs wollten alle unbedingt ein schönes Steak essen, aber wir wissen ja, ne, Betty ist ja ganz schwierig mit. Sie kann es schon kaum angucken, wie sie Steak essen, aber geschweige denn, sie würde es niemals selber essen. Deswegen hat man vorher extra angerufen und hat gesagt, pass mal auf, gibt es denn bei euch im Steak-Restaurant auch ein schönes Tofu-Steak? Und da hat der Chef von diesem Restaurant, der ist so gepisst auf die Veganer, der hat es bis hier stehen, so wie bei dir politisch steht es ihm hier. Und hat er gesagt, ja, natürlich haben wir veganes Tofu-Steak. Überhaupt kein Problem. Und hat sich gedacht, weißt du was, Betty? Mir scheißegal, ich zieh's durch. Und die Leute am Tisch haben auch gesagt, Betty, mal gucken, wie es dir bald geht. Und dann haben sie eins gemacht, dann haben sie ihr ein Tofu-Steak gebracht, haben es ihr gezeigt und beim Hinstellen, hat er mit einem Tellertrick ein gleich aussehendes, schönes, blutiges Stück Lammfilet hingelegt. Und dann haben die Männer auf sie eingeredet. Mensch, Betty, wie geht's denn? War hin und her. Betty hat ihr Tofu geschnitten, dachte sie, in den Mund gesteckt. Und dann ist das Ganze hysterisch aus ihr rausgebrochen. Ich sag nur, es könnte auch so gewesen sein.
Es könnte so gewesen sein.
Man weiß es.
Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich auch die Hoffnung, dass es so gewesen ist.
Ah!
Das ist ja, das fällt unter das Motto unglaubliche Geschichten, weil ich habe hier eine Notiz auf meinem zweiten Monitor, der hier seit gestern hängt, wo ich total stolz drauf bin. Da steht drauf, Ohoven wollte Lockdown verhindern.
Richtig.
Heißt das Ohoven?
Ja, das ist ja. Also der Herr Ohoven. Der Herr Ohoven war der...
Ist das der von dieser Sammeltante aus Düsseldorf?
Oh, der ist das, der Mann ist das.
Ah, ja.
Und der Ohoven ist... war der Vorstand der Deutschen Mittelstandsvereinigung, so heißt das, glaube ich, korrekt. Ich hoffe, ich sage es richtig. Eine irrsinnige Geschichte, habe ich in einem anderen Podcast gehört, wirklich eine irrsinnige Geschichte. Der hat damals gesagt, einen zweiten Lockdown können wir uns nicht erlauben, die deutsche Wirtschaft wird daran zugrunde gehen. Und er hat einen absoluten Experten, der leider von den offiziellen Experten angesehen wurde als ein Schwurbler und gefährlicher Corona-Leugner oder so, nämlich der Professor Bhakti.
Der jetzt freigesprochen wurde.
Ja, und der dann auch im Nachhinein mit zumindest 90% der Sachen, das ist heute schon bewiesen, recht hatte, was er gesagt hat. Also auf jeden Fall, den hatte er eingeladen und wollte eigentlich dafür sorgen, dass die Bundesregierung das alles nochmal überdenkt. Und das Irre ist, das habe ich nicht gewusst, tatsächlich. 3 Tage später ist er mit seinem Auto, und er war ein zügiger Autofahrer, verunglückt und gestorben. Wenn man sich sowas, wenn man solche Geschichten hört, ne, und setzt das in Zusammenhang mit dem, was heute alles möglich ist, dann fängt man doch echt zu sagen, meinst du, kann das, also ist das Verschwörungstheorie, ist das Blödsinn oder ist es tatsächlich möglich? Vor einem Jahr oder vor 2 Jahren hätte ich gesagt, so ein Quatsch, ja, so ein Blödsinn. Wie kommst du denn auf sowas? Heute?
Das ist das gleiche Gefühl, was ich genau in diesem Moment, wo du es gesagt hast, hatte. Wo ich dachte, man hätte früher gesagt, nein, aber doch nicht in unserem Land. Aber solange, wenn Herr Spahn jetzt irgendwo sitzt und sagt, ich bin gar nicht queer, ich bin schwul, Und man über die Migrationspolitik hier völlig neu nachdenkt. Also da muss ich dir sagen, ja, da kommt man wirklich. Und
also man kann zumindest, ich habe es nicht gewusst tatsächlich, ich finde es irre, dass der 3 Tage später, ne, dann hat er das gesagt, hat gesagt, es geht nicht und hat im Namen des ganzen Mittelstands gesprochen. Und 3 Tage später hat er plötzlich einen Unfall auf der Autobahn, die seine Heimatautobahn ist. Das ist doch irre.
Ja, das ist allerdings irre. Verschwörung, aber man weiß es ja nicht mehr.
Heute, weiß ich, ich habe vorhin gerade mit einem Freund diskutiert. Also ich komme aus einer Zeit, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Teil des Gesamtproblems. Ich komme aus einer Zeit, wo man gesagt hat, auf die Frage, woher weißt du das denn? Irgendwas, ne? Du hast was erfahren, woher weißt du das denn? Ja, hat man gesagt, das haben die im Fernsehen gesagt. Und das stand gleich mit, jawohl, das ist geprüft, journalistisch geprüft, da wurde hin und her überlegt und recherchiert und gemacht und getan. Sie haben es im Fernsehen gesagt und wenn es im Fernsehen gesagt wurde, war es in der Regel eigentlich zumindest grundsätzlich mal richtig und vernünftig, nach bestem Wissen und Gewissen. Weil wenn jemand im Fernsehen was gesagt hat und das stimmte dann nicht, dann ist der sofort seinen Job los gewesen. Und zwar auch in der Politik. Irgendwie im Fernsehen die Leute verarscht, das war's für dich. So, das ist heute nicht mehr so. Und das ist das eine, der eine Teil. Und der zweite Teil des Themas ist, heute ist es so, dass Tempo wichtiger ist als Inhalt. Es geht darum, jeder muss hier und jetzt sofort irgendwas sagen zu jedem Thema. Und das gilt auch für Politiker. Ich bin dafür, hab's ja schon ein paar Mal gesagt, dass Politiker Twitter-Verbot bekommen, weil sie, wie kommen denn die auf den schmalen Pfad, dass die sofort auf irgendwas in Twitter reagieren müssen, beziehungsweise dass sie ihre kleine dumme Meinung, die nicht mal abgestimmt ist mit den Kollegen, permanent auf Twitter verbreiten dürfen. Wieso? Alle verrückt machen? Warum sollen sie uns alle verrückt machen? Wofür? Die sollen die Klappe halten und arbeiten und dann rüberkommen mit Fakten.
Ja, das hat sich ja schon lange erledigt. Aber wo du das sagst, Fernsehen, also im Fernsehen gab es ja jetzt bei Hart aber fair, das war so eine Randnotiz, die ich gelesen habe. Wie heißt der Moderator? Das ist doch der Mann von Luisa Neubauer, ja, ne? Oder der Freund von ihr. Und da ging es darum, wie viel die Leute arbeiten müssen. Und es ging um das Bürgergeld, was ja auch wirklich ein Witz ist. Ach, das ist unser Arbeitsminister Herr Heil. Das fällt mir mal ein, wenn der ein Kind hätte, der würde seinen Sohn Sieg nennen. Das fände ich total lustig.
Vor allem habe ich gern, was ich gerade überlegt habe. So ist man schon gepolt. Ich habe gerade gedacht, wenn jemand sagt, wusstest du, dass der Heil Hitler liest? Also, nur, dass das nicht. Dann hat er das ja gesagt. Was man sagen darf. Was ist denn dann?
Heil liest Hitler. Dass der Heil Hitler liest, das ist wirklich auch schön. Aber der hat ja gewarnt, wohl anscheinend in der Sendung Hart, aber fair. Er hat Leute gewarnt zu kündigen, damit sie mehr Bürgergeld kriegen. Also damit sie Bürgergeld kriegen. Also dieses, langer Rede gar keinen Sinn, dieses Bürgergeld ist ja auch schon wieder so ein Scheiß. Das ist ja auch wieder so eine Finte, weil es eben anscheinend viel zu hoch ist. Und den Leuten, die Leute kündigen ja anscheinend rein. Weil sie
ja, und es bekommen ja nicht die Bürger. Also was ist ein Bürger? Also wer ist denn Bürger dieses Landes? Das bekommen ja Bürgergeld oder Gelder in dieser Art und Weise, bekommt ja jeder, der hier einfach herkommt, bekommt das.
Was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt hast du mich ganz rausgebracht.
Ach, ich habe auf deinem Monitor, steht da noch was?
Nein, ich wollte dir sagen, dass die Leute, es ging dann um Bürgergeld und dann hat Herr Heil gesagt, was sie alles für eingeführt haben, den Mindestlohn und bla 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 bla. Und dann haben die angefangen da im Studio, alle darüber zu reden, wie viel sie arbeiten. Und das glaube ich schon, dass er gesagt hat, als Minister komme ich mit 4 Tagen auch nicht aus. Ich arbeite wesentlich mehr. Und alle anderen haben auch gesagt, wie viel sie arbeiten. Alle haben gesagt, ja, also ich arbeite auch mehr. Die ganzen Persönlichkeiten, die da waren. Und das, mit Verlaub, glaube ich auch. Der Einzige, der sich da nicht so geäußert hat, war der Moderator.
Ja, nee. Aber ganz ehrlich, weißt du was? Da muss man sagen, komm, nee. Also er wollte es nicht zugeben. Ich würde mal jetzt für ihn sprechen und würde sagen, guck mal, der hört sich das Gequatsche von der Neubauer an, ja, Tag und Nacht. Ganz ehrlich, das ist Arbeit. Das gilt als Arbeit. Ich würde aber als Arbeit durchgehen lassen. Wenn hier bei mir zu Hause sitzen würde, würde ich sagen, ich bin voll beschäftigt und ich habe nicht nur Bürgergeld verdient, sondern Bürgergeld, Würgegeld, Entschädigung, ich hätte alles verdient. Das hysterische Gequatsche, das sind ja auch inzwischen, das ist ja so, ist dir aufgefallen, dass diese Menschen alle eine andere Stimme haben als wir. Guck mal, wir reden so normal und die reden immer so, wir machen uns das total auf. Wir reden so wie trotzdem, weißt du, so wie trotzdem. Ja. Woran liegt das denn?
Das ist hysterisches Stimmbandgeflatter.
Ja, aber sie haben so eine Quarkstimme. Das ist, also ich meine, meinst du, der Deutsche entwickelt sich in Richtung Ente?
Ja, ich glaube ja. Also das so vom Aussehen ja sowieso. Viele machen ja sowieso schon das Duckface. Ja. Aber das freut mich auch wieder sehr, dass wir uns da so einig sind. Bei Yvonne zum Beispiel merkt das gar nicht. Wenn wir irgendwo sind, dann sage ich immer, Yvonne, guck mal, diese Frau, unsere Sprachen entwickeln sich irgendwie anders. Wieso? Die sprechen alle so quäkig in letzter Zeit. Ist mir auch aufgefallen.
Die Quaken, das ist so eine Generation von Quakern. Und ich glaube, das hat vielleicht damit zu tun, dass dieses Gequake, weil es ist ja bei Enten auch so, wenn also ganz viele Vögel sind und so, und dann sind Enten dazwischen, die hörst du immer raus. Und vielleicht haben die einfach im Kindergarten schon gelernt, durch ihre scheiß Quakerei kriegen sie immer mehr Aufmerksamkeit als andere. Das kann sein.
Ja, mach sein. Ja. Aber wenn ich jetzt hier auf meinen Monitor blicke, auf den du mich ja gerade aufmerksam gemacht hast, ich habe da noch was stehen. Das hast du mir geschickt, darüber wolltest du reden. Und ich denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also, dass du überhaupt weißt, was ein Glory Hole ist.
Ja, ich weiß das. Und weißt du, was passiert ist? Hast du das mitbekommen?
Ja, ich habe es nur ansatzweise erzählt. Ja.
Also in Augsburg hat die Uni Augsburg, da haben Leute einen Antrag gestellt, dass Glory Holes installiert werden sollen. Und zwar, weil dieses Arbeiten an der Uni ist ja auch sehr anstrengend. Und da müsste man sich doch mal anonym ein bisschen entspannen können. Und Glory Holes, noch mal ganz kurz erklärt, sind eben nicht, wie das in einem anderen Podcast geschildert wird, sind nicht in einer Glasblasemaschine so Löcher, wo man mehr Sauerstoff zuführen kann, dass das Loch größer wird und dass man besser Glasblasen kann. Dem ist nicht so. Nein, Glory Holes sind...
Woher hast du das denn? Da muss ich mal eben
Das kann man bei B&B hören, beim letzten Podcast, vom vorletzten Podcast von B&B. Und das bin nicht ich sozusagen, sondern es sind zwei sehr, sehr, sehr lustige Jungs, die sich sehr ganz, ganz toll unterhalten, wirklich toll. Also Podcast B&B, ich glaube, es heißt B&B, wir müssen reden, großartiger Podcast, mache ich sehr gerne Werbung für. Auf jeden Fall, da erzählen die das nämlich auch, diese Geschichte. Und da war dieser Antrag, dass da Glory Holes installiert werden. Glory Holes sind einfach Löcher in der Wand, wo man seinen Penis durchstecken kann und dann kann auf der anderen Seite eine Frau oder ein Mann sein und kann einen entsprechend befriedigen. Das kann man wahlweise machen mit der Hand oder mit dem Mund oder man kann probieren, sich seine anderen Organe da reinzustöpseln. Das kann man machen, das hängt davon ab, wie lange der Penis, egal. Auf jeden Fall ist es so, dass das sollte da installiert werden und das haben die beantragt, auch zur Entspannung und weil es ja auch so stressig ist in der Uni und so weiter und so fort. Letztlich wurde dieser Antrag dann, glaube ich, abgelehnt, wenn ich recht informiert bin. Aber wie weit die Welt gekommen ist und dass es nicht Comedy war, ja, also ich dachte, ich hätte erst sofort gedacht, das ist Comedy. Nein, das war ernsthaft. Wie weit die Welt gekommen ist und wie bescheuert die Menschen hier sind und wie wenig sie geben auf Universität und Lernen und wie viel sie geben auf Gendern und Glory Holes und sonst irgendwas. Wobei ich sagen muss, Glory Holes sind mir persönlich lieber als Gendern.
Ja, mir auch, aber gefährlich. Denn es gab mal vor Jahren diesen Attentäter, der durch Pornokinos gegangen ist und gewartet hat, bis das irrigierte Penis da durchgekommen ist. Und dann hat er eine Stricknadel da durchgehauen.
Nein.
Ja. Nein. Da gab es Männer, die haben auf Glory Holes, haben die festgesteckt. Die konnten nicht mehr zurückziehen, weil eine Stricknadel durchgejagt war. Die waren quasi, hatten sich beim Angeln im Haken verheddert.
Da ist doch danach dein Gerät auch kaputt, oder?
Ja, weiß ich auch nicht. Müssen wir mal Dieter Bohlen fragen. Der hat ja schon auch schon mal einen Schwanzbruch gehabt. Also ja,
aber keine Stricknadel durch, hoffentlich.
Intimpiercing. Das wäre doch was für Wetten, das? Da ja, kannst aber, da will ich noch einen Pullover stricken. Also da bin ich mit meinen Penisfiguren aber noch.
Aber guck mal, wie schön war doch die Zeit, als Menschen Stricknadeln durch Penisse in Glory Holes gestopft haben, im Gegensatz zur heutigen Zeit, wo wir nur reden über Krieg, Vernichtung, Zersetzung und Hochverrat.
Ach, ist klar. Ich sag's dir.
Gut, wir müssen noch kurz sprechen über Roberto Blanco. Ich weiß nicht, ob das auch auf deiner Liste steht, aber ich würde es gerne.
Weiß ich nicht, ich habe meiner Liste, ich habe nur gehört, dass die Tochter, und das ist ja dein Spezialgebiet, die Tochter geht zu Big Brother oder irgendwo geht die hin, hat die gestern, sie 3 Jahre drauf gewartet, also 3 Jahre zu warten, in so ein Format zu gehen, ich weiß ja nicht.
Doch, das hängt davon ab, wie prominent du bist und so. Sie ist ja durch den Kollegen Ellermann, und jetzt wird gleich die Geschichte ganz bunt, ist sie durch den Kollegen Ellermann ja tatsächlich richtig bekannt geworden erst. Davor kannte die ja kein Mensch, außer dass sie ihren Vater irgendwann mal angeheult hat oder so auf irgendeiner Buchmesse. Ja. Aber das Tolle ist, dass die Geschichte geht eigentlich insgesamt wie folgt. Also erstens auch Zeichen, gehört unter die Rubrik Zeichen, dass es auch noch ganz normale Teile der Welt gibt. Roberto Blanco hat ein Interview gegeben. Und zwar irgendeiner weiblichen Journalistin. Und die war dann sehr schockiert, dass Roberto Blanco ihr mitgeteilt hat, dass er schon über 1000 Frauen hatte und mit 12 angefangen hat, Geschlechtsverkehr zu haben. Da war sie sehr schockiert drüber. Und ich habe dann gleich sofort eins gemacht. Dann habe ich das schon erzählt. Eigentlich weiß es gar nicht.
Aber du hast das schon erzählt.
Habe ich doch schon erzählt. Ne, genau. So. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt ist also die Geschichte war ja jetzt bei Roberto Blanco. Wir kommen dann von Roberto Blanco zu Patricia Blanco, die wiederum mit Herrn Ellermann zusammen war. Wie gesagt, eine Hamburger Lokalgröße. Der aber in ganz Deutschland berühmt geworden ist durch die Bild-Zeitung und durch den Skandal, der mit Patricia On-Off-Beziehung war.
Aber darf ich reinhaken?
Ja.
Der Herr Ellermann, ist das, aber das ist so, der ist doch ziemlich dick und hat immer so eine Kappe auf. Ist das der?
Ja, der ist das. Und der war auch Schlagersänger früher und hat sogar mit Heidi Kabel gesungen. Und ist ein wirklich, also ein Schlagersänger einfach eigentlich und ein wirklich lustiges Kerlchen. So, und der hat dann der Nadel danach, also nach der Blanco, hat er der Nadel sozusagen geholfen. Nicht der Stricknadel, sondern der anderen Nadel, der Dieter Bohlen-Nadel. Und der hat ihr geholfen, wieder im Schlagerbusiness Fuß zu fassen. Das hat, glaube ich, nicht so richtig funktioniert. Privat hatte er mit der Nadel nie etwas. Weder mit der Stricknadel im Glory Hole noch mit der Nadel von Dieter Bohlen. Ich will es einfach nochmal damit es auch jeder verstanden hat. So, und damit hat er nichts zu tun gehabt, sozusagen. Und er hat nämlich eine ganz bezaubernde Frau, die ist Dänin, die haben wir mal kennengelernt. Und jetzt kommt's. Jetzt war neulich der 40. Geburtstag von Michaela Schäfer. Das ist die, die ihre Brustwarzen in Herzform hat tätowieren lassen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ist auch nicht so wichtig. Fakt ist, sie hatte 40. Geburtstag. Eine sehr pinke Veranstaltung. Da war wiederum auch der Herr Ellermann. Roberto Blanco, Patricia Blanco, Nadel, Ellermann. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Michaela Schäfer. Und mit ihr zusammen hat er jetzt ein Business aufgesetzt. Nämlich, sie haben ein Erektionshilfespray auf den Markt gebracht. Und dieses, und da habe ich jetzt schon, habe ich das gehört und habe gedacht, Mensch, das ist ja abgefahren, ne? Der Hammer kommt aber. Denn der Herr Ellermann ist ein, wie soll man sagen, ein gewiefter Geschäftsmann. Der hat auch ein Einkaufszentrum und so und Immobilien, also der ist auch reich. Aber ein Geschäftsmann, ein Geschäftsmann, wie er im Buche steht, ein Fuchs. Denn er hat diesem Produkt einen Namen gegeben. Und das, damit hat er mich sofort gekriegt. Ruckzuck hoch heißt das Produkt.
Glaube, haben wir da nicht das letzte Mal schon drüber gesprochen?
Ich bin mir auch nicht sicher, aber es hat mich so mitgenommen und es ist mir so im Kopf, ruckzuck hoch.
Und wenn, und dann hören die Leute das nochmal. Und da, ja, das könnte ja, also ruckzuck hoch, warum fällt mir denn da der Elbtower ein?
So, das ganze Ding hat nämlich, also auch wenn man es zweimal erzählt, es hat einen sehr nachhaltigen Effekt und es zeigt mir, also für mich ist es halt deswegen so wichtig und bleibt auch so im Kopf, weil es zeigt doch eins, es gibt immer noch, man muss nur suchen, aber dann findet man doch noch die normalen, ganz normalen Skurrilitäten des Alltags und kann damit auch Witze machen und kann Spaß haben.
Ruckzuck hoch. Da befällt mir dieser, meine, die früher diese Manstripper im Pulverfass, die brauchten ja kein Spray. Weißt du, was die gemacht haben? Okay. Die haben den immer so angewichst und dann haben die ein Gummiband genommen. Und dann, Gummiband quasi über den Hoden, sagt man, dann läuft das Blut da zwar rein, aber es läuft nicht ab. Und so bleibt er dann, sieht auch ein bisschen, so ein bisschen pferdemäßig aus, so, der Penis. Wenn der da so in so einem Gummiband ist, die Adern kommen so raus. Und ich werde nie vergessen, dass Heinz Diego Leas, Gott hab ihn selig, der hat einen Manstripper, Mike Sommer hieß der.
Ja.
Und dann hat er, und Mike Sommer war zu spät angezogen, der war nicht rechtzeitig fertig. Und Heinz hatte aber die Ansage schon angefangen. Und dann hat er gesagt, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt kommt für Sie. Und dann kam jemand und sagt, der ist noch nicht fertig, der braucht noch eine halbe Minute. Zu Heinz so. Und dann hat Heinz gesagt, ja, mir wurde gerade gesagt, der braucht noch eine halbe Minute. Ah, jetzt wichst er ihn gerade hoch. Ach, und jetzt kommt das Gummibändchen drüber. Ja, das machen die immer, damit der größer aussieht. Liebes Publikum, so. Und dann kam Mike, der hat das mitgekriegt. Und blieb dann bei Heinz stehen und hat gesagt, sag mal, du tickst doch, das ist ganz wichtig, was redest du da über mich? Und dann kam von Heinz die Rache. Also Mike hat Heinz angepöbelt und hat gesagt, das geht doch wohl gar nicht, wie du mich hier ansagst. Und dann ist Mike auf die Bühne und als er gerade auf der Bühne war, hat Heinz das Licht ausgemacht und gesagt, das war für Sie Mike Sommer. Da musste der sich auf der Bühne wieder umdrehen, ohne sich ausgezogen zu haben und ging pöbeln von der Bühne.
Aber das ist ja total interessant, finde ich total interessant. Ich wusste gar nicht, dass die, also die machen sozusagen ihre Penisdekoration größer, damit es wo immer noch, oder ziehen die sich dann auch aus, oder ist es in der Unterhose dann größer, oder wie funktioniert, also?
Ja, die wichsen den erst hoch, machen dann das Gummiband ganz fest drum und dann, also quasi, das sieht man auch, also man sieht es nur, wenn man ganz genau hinguckt. Ja. Und also hinter den Hodensack quasi, richtig an den Ansatz. Und dann bleibt er so steif und wird auch noch so ein bisschen, ja, der sieht wie ein Pferdepimmel sieht er aus. Und dann gehen die raus und ziehen sie aus und holen diesen irrigierten Dödel dann da raus.
Das ist, die Welt ist so, es gibt so verrückte Sachen, die einfach an mir vorbeigegangen sind in meinem ganzen Leben. Ich bin jetzt 62 und ich habe nie mit Gummibändern am Hodensack und halb irrigierten Pferdepenissen zu tun gehabt. Aber spannend.
Da kann ich ja tatsächlich auch wirklich sehr, sehr viele aus meinem Nähkästchen plaudern. Wusstest du, dass prostituierte Frauen sich Schwämmchen in die Muschi stecken?
Warum machen sie das?
Damit, falls sie die Tage anders kriegen, als sie geplant haben, das Blut sich im Schwämmchen sammelt und
das ist auch interessant.
Und nicht auf dem Dödel landet.
Ja, das ist auch interessant. Das heißt, die arbeiten auch während der, nein, die arbeiten nicht während der Periode, sondern sie probieren sich nur gegen Unfälle zu schützen, praktisch.
Ja, also ich glaube, also vielleicht, ich weiß nicht, ob das Schwämmchen eine ganze Periode stoppen könnte, aber ich weiß, dass die sich immer so ein Schwämmchen da reingemacht
haben. Ja, auch interessant. Das ist einfach Fachwissen, was man, guck mal, stell mal vor, du bist auf einer Party jetzt demnächst, dann reden alle über den Krieg, Gaza, über das menschenverschuldeten Klimawandel, dann kommt einer an und sagt, wisst ihr eigentlich, warum Prostituierte sich ein Schwämmchen reinschieben? Und alle so, was hat das damit zu tun? Und das ist doch mal, damit kann man doch brillieren auf solchen Veranstaltungen. Toll.
Ja. Ich bin sprachlos.
Und das ist nämlich das Ding. Wir sind hier wahrscheinlich in so einer Kategorie Podcast, zwei Jungs reden Quatsch, aber das ist überhaupt ganz ungerecht, weil hier ist ein Wissenspodcast. Wir sind hier ganz hardcore-mäßig, verbreiten wir hier wirklich wichtige Informationen, die jede Party retten können.
Natürlich, wenn die Leute untenrum was wissen wollen, da bin ich der Fachmann für.
Also. Bitteschön. Und bei RTL würde jetzt unten drunter stehen, K-Ray, untenrum Experte.
Ja, eben. Wollen wir aufhören?
Nein, bestimmt nicht. Wir wollen über Bücher reden.
Ach, du schon wieder. Das ist wirklich, ich habe kein Buch.
Ja, ich habe ein Buch. Politik verkaufen, wie Politik zur Werbung wurde. Noch nie war Werbung so politisch und Politik so getrieben von Werbebotschaften wie heutzutage. Werbung kümmert sich um das Gute und übernimmt gesellschaftliche Verantwortung. So sorgt ein Fruchtbonbon für Toleranz und eine Cola wendet sich gegen Hass. Es wird nicht nur verkauft, sondern missioniert. Die Politik orientiert sich an der Wogenwelt der Werbung. Erfolg ist nicht mehr ein Ringen um die beste Lösung, sondern was schnell und massiv das gute Gefühl schafft, die Welt zu retten. Der Markenexperte Oliver Erich Cello übernimmt eine spannende, skurrile, traurige und faszinierende Reise in die Welt der Politik und zeigt uns, wie durch diese Werbung und ihre Macher gekapert wurde.
Das will ich haben, will ich haben, will ich haben. Das ist
ein großartiges, wunderbares Buch und das erklärt, warum plötzlich im Fernsehen nur noch Familien sind, wo in völlig wilden Familienkonstellationen, Freundeskonstellationen, alle möglichen dicken, dünnen, behinderten, schwarzen, weißen, grünen, gelben auftauchen, weil man ja keinen draußen lassen darf. Die Wahrheit ist, diese ganze Werbung funktioniert nicht, sondern es ist nichts weiter als die Werbeindustrie Adland, ja, das ist eine Blase sozusagen, die linksorientierte Werbeindustrie, die im Prinzip eins macht, aus der großen Angst vor KI, denn es werden, ich glaube mal, in den nächsten 10 Jahren 80% aller Werbeagenturen werden wahrscheinlich dicht machen oder unter KI zu leiden haben, weil da kann man ja ganz schnell kreative Texte und Bilder und sowas alles generieren. Und wovon sie noch bezahlt werden, ist von der Politik. Und deswegen machen sie sich auf jeden Fall, und das ist genau wie die Presse, machen sie sich zum Hampel der Politik und verkaufen eine Welt, die es nicht gibt. Und wenn man sieht, was die Ergebnis von dieser Werbung ist, zum Beispiel, dass Adidas in einer Woche, ich glaube, 14.000 Kunden verloren hat, weil sie einen klar und deutlich und auch zu Mann sich bekennenden Mann in einen Frauenbadeanzug gesteckt haben und das total originell und offen und weltgewandt fanden. Oder Busch-Anhäuser, die Milliarden verloren haben und inzwischen ein No-Go-Bier in Amerika ist, was sogar bei Tesco gestrichen wurde.
Da hat er der transitive Werbung gemacht.
Genau. Wobei sie haben ihn, glaube ich, so als Werbefigur haben gedacht, sie müssten das auch mal machen, das machen sie auch nie wieder, weil die Firma gibt es bald nicht mehr oder beziehungsweise das Bier gibt es nicht mehr, die anderen Biere gibt es noch. Und so weiter und so fort. Es ist go woke, go broke stimmt absolut, nur es ist auch so, dass wer zahlt, dessen Lied ich singe sozusagen. Ne? Wer's Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Und deswegen ist es im Journalismus, da wird einfach Regierungsmeinung getreutet, solange sie gefördert werden. Und das Gleiche passiert in der Werbung auf. Und dieses Buch hier, dieses wunderbare Buch Werbung für den Zeitgeist, ist wirklich eine Freude zu lesen.
Das ist sehr schön, das hört sich gut an. Ich werde das gleich mal googeln, ob ich das auch als Hörbuch bekommen kann, weil ich die Bücher ja immer höre.
Ja, es ist das, ich glaube tatsächlich, ich habe es zum Beispiel auch nicht bei Amazon bekommen, sondern ich muss es bei Thalia tatsächlich bestellen. Ich hoffe, es gibt es auch als Hörbuch.
Ja, ich werde mal reingucken.
Ja, ansonsten Weihnachten.
Ja.
Sag mal so, ne? Ist nicht mehr lange, noch 5 Wochen.
Ja, ich freue mich drauf. Meine Lieblingszeit ist das tatsächlich ja immer.
Ja, ich freue mich auch.
Ach, übrigens wollten wir, kleine Anekdote noch, ich streite mich immer mit meiner Frau, weil ich Gartenarbeit hasse. Ich hasse das. Also wenn ich im Garten bin, dann macht es mir schon Freude irgendwie. Aber im Grunde genommen, mich da in den Matsch stellen und so, das ist nicht meins. War es noch nie. Jetzt im Alter wird es ein bisschen besser, aber gut. So, wir haben eine große Tanne. Diese Tanne geht ganz langsam ein. Die hat, glaube ich, nicht genug Platz, wissen wir nicht genau. Ja. Jetzt haben wir, und meine Frau sagt immer, wenn ich das hier wollte, alles wäre ich Gärtner geworden. Und dann sagt meine Frau immer, ja, kannst ja gerne bezahlen. So. Dann sage ich, komm, wir geben so viel Geld aus für Kram, dann können wir auch mal einen Gärtner bestellen. So.
Ja.
Jetzt hat ja diese Tanne gelitten.
Ja.
Jetzt sollten wir diese Tanne, haben wir gesagt, vielleicht dieses Jahr als Weihnachtsbaum nehmen, ja, weil die eben sowieso eingeht. Also ein bisschen was abschneiden, das Kaputte abschneiden und dann das Ding bei uns als Weihnachtsbaum nehmen. Oh, aber die ist halt ziemlich groß und die sollte ausgebuddelt werden vom Gärtner. Ja. Der will 440 Euro oder 500 Euro dafür haben, diese Tanne auszubuddeln.
1000 Mark für eine Tanne ausbuddeln?
Ja. Meine Frau sagt, ach übrigens, ich habe beim Gärtner gefragt, 500 Euro. Ich
habe eine super Idee. Du könntest einen Tausender verdienen.
Ah.
Beim K-Ray. Das Einzige, was du brauchst, ist unsere Säge und du brauchst so ein, ja, du müsstest an den Range Rover eine Kette dran machen, um die Wurzel rauszuziehen. Ja, so, sie fährt los, alles gut.
Überleg mal. Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn. Sag mal lieber, dann.
Ist es jetzt wieder
so.
Ja, die fährt jetzt gleich los, die ist jetzt schon, da hat sie schon die große Kette genommen. Jetzt hat sie diese Latzhose angezogen, sehr gut. Und die Bob der Baumeistermütze hat sie auch auf.
Sehr schön. Ich freue mich auf nächstes Mal. Tschüss.
Tschüss.